Hallo und herzlich willkommen. Ich darf mal ganz kurz noch ein paar Worte zu meiner Person verlieren. Mein Name ist Holger Koschek. Wie gesagt, ich bin Softwarearchitekt, Certified Scrum Master, das heißt noch gar nichts, aber seit neuestem auch Märchenerzähler, denn uns Beratern wird ja oftmals nachgesagt, dass wir vielfach nur Märchen erzählen. Das habe ich jetzt zum Anlass genommen, wirklich mal ein Märchen zu erzählen, und zwar ein Märchen über Scrum. Wobei Scrum jetzt nur exemplarisch steht für agile Vorgehensweisen, also das, was man aus diesem Märchen dann hoffentlich auch lernt, das bezieht sich eben auch auf die anderen agilen Vorgehensweisen. Ich habe mein Märchenbuch mitgebracht, sehr schön gestaltet von meinen Töchtern, vor nicht mal einem Jahr, also da ist das erste Mal dieser Vortrag gehalten worden, und er wird in dieser Form heute das letzte Mal gehalten, nicht weil er so schlecht ist, sondern was das Ding mittlerweile als Buch gibt, liegt unten beim D-Punkt Verlag, Werbung aus. Gut, worum geht's hier? Wir begeben uns jetzt mal gemeinsam in die Reise in das Land wie immer Land. Und dann fange ich doch einfach mal an zu lesen. Es war einmal ein Königreich namens Wie-Immerland. Wie-Immerland war weit über die Grenzen hinaus für seine Drachenfallen bekannt. Die Wie-Immerländer hatten im Laufe der Zeit immer bessere und präzisere Drachenfallen konstruiert. Die Drachen waren aber alles andere als dumm. Geriet ein Artgenosse in eine Falle, so waren kurz darauf andere Drachen zur Stelle und versuchten, den Gefangenen zu befreien. Den Wie-Immerländern blieb nur, die Fallen kontinuierlich zu verbessern. Die Folgen? Unruhe. Jetzt wird wieder alles über den Haufen geworfen. Ungewissheit. Wird die neue Falle wirklich besser funktionieren? Und Stress. Der Zeitplan war doch ohnehin schon eng. Wie üblich setzten die Wie-Immerländer alle Hoffnungen auf König Sherman, den weiß nicht wie vielten. Der wollte die beste und flexibelste Drachenfalle aller Zeiten entwerfen und bauen lassen. Ja, was haben wir gelernt? Also es gibt durchaus gute Gründe für die Einführung agiler Methoden. Wir wollen etwas flexibler sein, wir wollen schneller sein und wir wollen das Ganze vielleicht so in kleineren Schritten entwickeln. Das hat offensichtlich auch dieser nette Herr hier irgendwie erfahren. Und deswegen will er eben weg von dem klassischen Modellen, wie sie so in Wie-Immerland bisher angewandt worden. Also Wie-Immerländer sind da so ein bisschen geprägt, auch durch ihre Landschaft in Wie-Immerland. Gibt es einen ganz großen Wasserfall, den alle total toll finden. Und er möchte halt jetzt mal die Sachen etwas anders angehen. Wie macht er das? Die beste Drachenfalle aller Zeiten. Die neue Drachenfalle soll so konstruiert sein, dass man sie sehr einfach verändern konnte, um auf die Befreiungstaktiken der Drachen zu reagieren, ohne dafür ein neues Fallenmodell entwerfen zu müssen. Wie das genau funktionieren sollte, wusste der König natürlich nicht, aber er hatte diese Vision, die er sogleich mit seinem Hofmarschall besprach. Der fand die Idee an sich gut, was sollte er seinem Vorgesetzten gegenüber auch sonst sagen, hegte aber Zweifel an der Realisierbarkeit. »Eine sehr gute Idee, Euer Majestät. Welche der königlichen Werkstätten gedenkt ihr mit der Konstruktion dieses Wunderwerks zu beauftragen?« Das war eine gute Frage, denn die Wie-Immerländer-Fallenwerkstätten unterschieden sich weder hinsichtlich der Qualität noch der Funktionalität oder der Gestaltung ihrer Produkte. König Sherman hatte aber eine gute Idee. »Ich werde keine der Werkstätten beauftragen«, sprach er. »Stattdessen werde ich eine Mannschaft zusammenstellen, der die Besten aller Zünfte angehören sollen. Wir brauchen außerdem eines der Einhörner von Scrum, die sich so vorzüglich auf das lebendige Projektgeschäft verstehen. Mit seiner Hilfe wird es uns gelingen, die beste Drachenfalle aller Zeiten zu bauen. Euch, mein lieber Hofmarschall, kommt die ehrenvolle Aufgabe zu, die richtige Mannschaft zusammenzustellen. Ich freue mich darauf, in genau einer Woche diese Musketiere der Drachenfalle persönlich kennenzulernen und auf den letzten großen Kreuzzug gegen das Drachengetier zu schicken. Eine Woche, sehr wohl, Euer Majestät, stammelte der völlig perplexe Hofmarschall und verließ ohne ein weiteres Wort den Thronsaal. Die Zusammenstellung der idealen Mannschaft war noch schwieriger, als der Hofmarschall es sich zunächst vorgestellt hatte. Denn genau die richtigen kriegt man ja eigentlich nie, das kennen wir alle. Und dann ist immer die Frage, was nehme ich denn jetzt eigentlich? Nehme ich halt irgendwie jemanden, von dem ich sage, naja, er ist jetzt nicht der hundertprozentige Experte, aber steht mir einfach länger zur Verfügung, oder will ich doch lieber den Experten haben, den ich aber nur mal tageweise ausleihen kann, vielleicht von anderen Projekten, weil er halt eben den Springer macht. Ja, das Problem hatten die dort auch. Also der Hofmarschall ist dann durch Wie-Immerland getourt und hat versucht, dann irgendwie Leute anzuwerben. Das Ergebnis: am nächsten Morgen, es war ein kühler, klarer Herbsttag, machte eine bunte Truppe dem König ihre Aufwartung. Wir haben zum einen Prinz Rollo, das ist der Sohn des Königs, der ist jung, motiviert, ein bisschen übermotiviert vielleicht auch, freut sich halt darauf, in so einem Projekt endlich mal seine Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen, hat aber überhaupt keine Scrum-Erfahrung. Aber das macht nichts, sagt er. Dann haben wir Ritter Magnolius, also der ist wirklich eine fachlich anerkannte Autorität, hat es mal irgendwann ein bisschen übertrieben, ist also übers Ziel hinausgeschossen, hat sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, Leute dafür getadelt, dass sie eben nicht so schlau sind wie er. Das hat dann dazu geführt, dass sein Stern so ein bisschen gesunken ist, aber er versucht halt, dieses Projekt so ein bisschen als Rehabilitierungsmaßnahme zu sehen. Ganz anders das Großväterchen. Das Großväterchen ist so ein Eigenbrötler, der lebt im Wald ganz alleine mit seinen Tieren, züchtet dort sein eigenes Gemüse, möchte also kaum noch in die große Stadt. Was aber kaum jemand weiß, ist, dass dieser alte Mann der Miterfinder einer der ersten Generationen der wie immer Lerner Drachenfallen war. Also der hat wirklich Erfahrung, die ist ein bisschen veraltet, aber die hat er. Und er glaubte eigentlich mit dieser Erfahrung sein Leben lang auszukommen. Mal gucken, ob das reicht. Dann haben wir das Aschenputtel. Das hat sich bisher nicht unbedingt durch die Konstruktion von Drachenfallen hervorgetan, ist aber eine zuverlässige Arbeitskraft, das weiß auch die Stiefmutter, die wird das natürlich nie zugeben. Und Aschenputtel ist vor allem froh, dieser Stiefmutter mal entkommen zu sein und freut sich einfach darauf, was Neues kennenzulernen. Und dann gibt es noch das Gespenst, das hat der Hofmarschall unter sehr interessanten Bedingungen kennengelernt und dann auch überzeugen können. Das ist so ein Drückeberger ohne Interesse, ohne Elan und auch ohne Ahnung. Aber nichtsdestotrotz soll er halt jetzt hier mitmachen. Ja, und dann gibt es noch die Hexe. Ja, die kann eigentlich hexen, aber die hat überhaupt keine Lust auf dieses Projekt und deswegen hat sie beschlossen, das Hexen sein zu lassen und einfach nur ja, dabei zu sein und dann zu gucken, ob man nicht irgendwo meckern kann. Das ist so die Idee, mit der die Hexe in das Projekt zumindest reingeht. Mal sehen, wie sie sich so weiterentwickelt. Also Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind weder beabsichtigt noch zufällig, sondern eher unvermeidlich. Jetzt geht's los. Nun hatte der König seine Mannschaft beisammen. Er wies sie an, unverzüglich das Quartier in der Sommerresidenz zu beziehen und bereits am nächsten Morgen mit der Planung zu beginnen. Strategische Planung. Das Kaminzimmer war behaglich eingerichtet. Jeder fühlte sich sofort wohl und fand einen Platz auf einem der gemütlichen Sofas. Das Kaminfeuer prasselte bereits und verbreitete eine wohlige Wärme, in der die Anspannung der Teilnehmer sichtlich dahinschmolz und einer entspannten Grundhaltung Platz machte. Der Prinz erhob sich und ging zu einer Steintafel, die mit einem Tuch verhüllt war. Als er die Tafel schwungvoll enthüllte, konnten alle lesen, was in goldenen Lettern in den Stein gemeißelt war. Ich möchte eine Drachenfalle, die einfach zu transportieren ist und die so flexibel eingesetzt werden kann, dass sie den Befreiungsstrategien der Drachen immer einen Schritt voraus ist. König Sherman, der weiß nicht, wie vielte. Das, so sprach der Prinz, ist die Vision, die uns mein Vater mit auf den Weg gegeben hat. Diese Vision beschreibt unser Ziel für die Arbeit der kommenden Monate. Lasst uns nun gemeinsam am Weg zu diesem Ziel arbeiten. Um wie viele Monate handelt es sich denn genau? Fragte das Großväterchen, das an die Erntezeit in seinem Gemüsegarten dachte. Ja, der König hat so ungefähr an 6 Monate gedacht, entgegnete der Prinz ein wenig unsicher. Nur 6 Monate? Da brauchen wir ja gar nicht erst anzufangen, das schaffen wir nie, greifte die Hexe. Das werden wir wohl erst wissen, wenn wir es versucht haben, oder? Ich bin schon mit deutlich schwierigeren Situationen fertig geworden, warf der Ritter ein, und die Blicke der anderen Anwesenden ließen die Hexe verstummen. Um die Situation zu retten, ging der Prinz zu einer großen Schiefertafel und begann, eine erste Eigenschaft der neuen Drachenfalle zu formulieren. Die Drachenfalle soll von nur 2 Personen auf- und abzubauen sein. Das ist unser erstes sogenanntes Backlog-Item. Mit solchen Formulierungen beschreiben wir die Eigenschaften der zukünftigen Falle. Und jetzt möchte ich, dass wir gemeinsam weitere Eigenschaften der Falle benennen und aufschreiben. Darauf meldete sich das Aschenputtel zu Wort. Woher sollen wir denn wissen, welche Eigenschaften die neue Falle aufweisen soll? Das werde ich euch sagen. Von allen unbemerkt hat der König Sherman das Kaminzimmer betreten. Nun begann er, der Gruppe seine Vorstellungen zu schildern. Daraus entwickelte sich eine Diskussion, an der sich aber nur wenige beteiligten, allen voran der Ritter. Aber auch das Großväterchen tat freimütig seine Sicht der Dinge kund, wenngleich es mit der Formulierung mancher Backlog-Items seine Probleme hatte. Auch war sein Wissen um die Fallenkonstruktion nicht mehr auf dem neuesten Stand. Das Großväterchen war immer der Ansicht gewesen, dass sein Wissen über den Fallenbau ein Leben lang Gültigkeit besaß. Das war offensichtlich nicht der Fall. Einige der heutigen Produktionsmethoden hielt es für neumodischen Kram. Die Hexe pflichtete ihm in diesem Punkt gerne bei und überhaupt war sie mit einem Kommentar stets dann zur Stelle, wenn jemand Kritik an den Backlog-Items übte, um sofort ins selbe Horn zu blasen. Allerdings beschränkte sie sich auf die Kritik. Einen konstruktiven Vorschlag zur Verbesserung vernahm man aus ihrem Munde nie. Das Gespenst hielt sich bei alledem im Hintergrund, schwieg, schaute und lauschte, und manchmal hatte es den Anschein, als wäre es mit den Gedanken ganz woanders. Schnell ging der erste Tag in der königlichen Sommerresidenz zu Ende. Am Abend war die Schiefertafel vollgeschrieben mit Backlog-Items, die gemeinsam mit dem König in eine vernünftige Reihenfolge gebracht worden waren. Priorisieren nannte man das in Scrum. Der Ritter war unzufrieden. Seiner Meinung nach hatte man einen ganzen Tag mit Planung verplempert, anstatt einfach loszulegen und erste Bauteile der Falle zu konstruieren. Der Prinz hatte darauf für den Ritter eine aus dessen Sicht schlechte Nachricht. Der kommende Tag sollte nämlich auch noch darauf verwendet werden, zu planen und diese Backlog-Items zu schätzen. Ja, ich habe normalerweise schreibe ich viel an diese kleinen Täfelchen, aber die sind mir hier zu klein, um wirklich das allen sehen, dass alle das sehen. Deswegen habe ich mal mich ausnahmsweise für ein nicht haptisches Mittel, nämlich die Folien, entschlossen. Was haben wir gesehen? Wir haben gesehen, dass die strategische Planung durchaus so eine Aufwärmphase ist. Also gerade bei einem neuen Team, was eben zum einen Scrum noch nicht kennt, was sich gegenseitig noch nicht richtig kennt, muss man da auch Rücksicht nehmen. Man muss also nicht gleich von allen den vollen Input verlangen, sondern muss gucken, dass sich das langsam entwickelt und dann aber so schon darauf achten, dass zumindest die einzelnen Items verstanden werden. Das ist das Wesentliche. Und da bin ich mal gespannt, ob das alles wirklich funktioniert, weil ja doch einige eben nicht mitmachen. Und nicht mitmachen heißt nicht nur mitarbeiten, sondern auch nicht mal vernünftig zuhören. Man darf aber niemanden überfordern und zur Mitarbeit zwingen. Also es reicht wirklich zu sagen, naja, du kannst ja einfach erstmal hören, du kannst Fragen stellen, Fragen kostet nie, also deswegen bist du jetzt nicht irgendwie dümmer als andere. Hauptsache, du weißt nachher, worum es geht, wenn wir nämlich dann am nächsten Tag weiter planen. Und, ich habe mal so, ich nenne das den Verantwortungskreis, man übernimmt halt in dem Product Backlog Verantwortung für das Produkt. Also da wird eigentlich aufgeschrieben, was das Produkt mal haben soll, und damit definiert man ja auch eine gewisse Verantwortung. Das ist für mich auch so ein bisschen der rote Faden, der sich dann durch solche agilen Projekte zieht, wie wir gleich noch sehen werden. Aber machen wir mal weiter mit dem zweiten Tag, der dem Ritter gar nicht so gut gefällt. Planning Poker. Am nächsten Morgen rief der Prinz alle in das Kaminzimmer. Dort hatten in der Nacht einige Bedienstete des Königs die Backlog-Items von der Schiefertafel auf kleine Holztafeln übertragen und in der gestern gemeinsam festgelegten Reihenfolge an eine Wand gehängt. Eine einfache und übersichtliche Darstellung, darüber waren sich alle einig. Auf jedes der Holztäfelchen war ein kleines Kästchen gemalt worden und alle diese Kästchen waren leer. Hier, so erläuterte der Prinz, werden wir für jedes Backlog-Item eine Größenschätzung eintragen, die wir gemeinsam ermitteln werden. Dann teilte er die Planning-Poker-Karten aus und erläuterte die Spielregeln. Er war kaum mit den Erläuterungen fertig, da lachte die Hexe laut auf und verließ mit den Worten »Ich muss mal dringend ein Pfeifchen rauchen« den Raum. Alle starrten den Prinzen an. Der brauchte ein paar Sekunden, um sich zu sammeln und die Wut herunterzuschlucken, die in ihm aufstieg. Dann ordnete er eine 10-minütige Pause an und überlegte, wie er sich jetzt verhalten sollte. Schließlich entschied er sich für den bequemen Weg und wartete die vereinbarten 10 Minuten einfach ab, ohne die Hexe zur Rede zu stellen. Die kam tatsächlich pünktlich in das Kaminzimmer zurück und nun konnte das Planning Poker beginnen. Der Prinz verlas jedes einzelne Backlog-Item, um jedem die Möglichkeit zu geben, sich wieder in das Item hineinzudenken. Erst dann gab jeder seine erste Schätzung ab. Bei der Schätzung der ersten 5 Backlog-Items fielen Gespenst und Hexe häufig mit einem besonders hohen oder niedrigen Wert aus der Reihe. In diesem Fall mussten sie ihren Schätzwert begründen. Dabei stellte sich heraus, dass beide die Backlog-Items nicht genau genug kannten. Die anderen kamen ihnen zur Hilfe und erläuterten geduldig, was tags zuvor gemeinsam festgelegt worden war, obwohl sie den Eindruck hatten, als ob die beiden die Backlog-Items immer noch nicht richtig verstanden hätten. Dessen ungeachtet machte man weiter, denn es galt noch viele Items zu schätzen und die Zeit schritt unerbittlich fort. Als die Hexe wieder einmal einen Ausreißer geschätzt hatte, wurde sie wütend und schrie: Es ist doch völlig egal, was wir hier schätzen. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht so genau wissen. Und überhaupt, was sollen diese blöden Storypoints? Am Ende interessiert doch sowieso nur, wie viele Tage wir für die Konstruktion der Falle brauchen. Daraufhin schätzte sie vorsichtiger und schloss sich ab der zweiten Runde immer der Mehrheit der Schätzungen aus der Vorrunde an, um ja nicht weiter aufzufallen. Der Ritter hatte ein ganz anderes Problem. Seiner Meinung nach waren viele der gemeinsam festgelegten Schätzungen viel zu hoch. Immer wieder argumentierte er, dass das aktuell zu schätzende Backlog-Item viel kleiner wäre, wenn er es umsetzen dürfe. Der Prinz musste ihn darauf hinweisen, dass die Schätzungen nicht auf ein Mitglied der Gruppe zugeschnitten waren, sondern einen gemeinsam ermittelten Wert darstellten, der von allen getragen wurde. Manchmal nannte das Aschenputtel ein paar Aspekte, die der Ritter bei seiner Schätzung nicht berücksichtigt hatte. Reagierte der Ritter zunächst noch unwirsch auf diese Einwände des Aschenputtels, so stellte er bald fest, dass die allermeisten Hinweise Substanz hatten. Beim gemeinsamen Abendessen stand allen die Anstrengung des Tages ins Gesicht geschrieben und so wurde es sehr schnell still in der Sommerresidenz. Selbst das Großväterchen hatte keine Probleme mit dem Einschlafen. Es kreisten zwar noch immer viele neue Gedanken in seinem Kopf herum, aber die Müdigkeit war dieses Mal stärker. Das Letzte, woran er dachte, bevor er sich auf die Reise ins Land der Träume begab, waren die Worte des Prinzen. Morgen geht's richtig los, denn morgen beginnt unser erster Sprint. Jo, jetzt haben wir also schon mal geschätzt, Planning Poker. Macht Spaß. Spaß und Verantwortung, habe ich ja gestern schon erzählt, passen gut zusammen. Wir übernehmen also hier Verantwortung für den Release-Plan. Warum macht Planning Poker Spaß? Naja, zum einen ist es ein Gruppenerlebnis, also man darf wirklich gemeinsam etwas tun. Das hat den großen Vorteil, dass das, was wir gemeinsam dort tun, auch einfach die Meinungen vieler zusammenbringt und wir deswegen in die Lage versetzt werden, unsere Items viel besser zu schätzen, weil eben nicht alle, aber doch möglichst viele Aspekte berücksichtigt werden. Das verteilt auf der anderen Seite auch wieder die Verantwortung auf alle. Und das ist auch ein wesentliches Argument, dass man eben nicht sagen kann, ja, du hast das ja geschätzt und das haben wir jetzt nicht eingehalten und das ist viel größer geworden, die Aufgabe. Sag mal was dazu. Ja, das gehört der Vergangenheit an und darf aber auf der anderen Seite nicht dazu führen, wie wir das bei der Hexe gesehen haben, dass die dann sagt, naja, ich schließe mich einfach der Mehrheitsmeinung an, dann mache ich nichts falsch. Es sollte halt schon auch eigenverantwortlich sein, was man eben dort reinbringt. Und wie man sieht, hier vielleicht nicht, aber in dem Buch, ist es halt so, dass dann plötzlich durch Zufall noch neue Aspekte reinkommen, wo keiner dran gedacht hat, auch von Leuten, von denen keiner gedacht hätte, dass diese Aspekte da reinbringen und so in der Schätzung dann in einem ganz anderen Licht dasteht. Wo man sagt, Mensch, stimmt, das gehört auch noch dazu. Und zack, ist die Aufgabe doch ein bisschen größer, als man so ursprünglich intuitiv angenommen hätte. Wichtig ist auch, dass man die Schätzungen innerhalb eines festen Zeitrahmens beendet. Also es geht nicht darum, irgendwie das ganze Backlog durchzuschätzen und dann zu sagen, toll, das haben wir jetzt. Wir haben hier gestern und heute auch überall gehört, also das Verlässlichste in Projekten ist der Wandel. Deswegen sollte man gucken, dass man zumindest die Backlog-Items schätzt, die die ersten 2, 3 Sprints locker ausfüllen können. Und dann einfach, da man sowieso regelmäßig wieder plant, sich dann darauf verlässt, dass sich bis zu dem Zeitpunkt, wo man dann wieder neu schätzt, schon alles geändert haben kann. Gut, gucken wir mal, wie es weitergeht. Also der Prinz hatte gesagt, jetzt wird wirklich gearbeitet. Ich bin mal gespannt. Sprint Planning 1. Beim Sprint Planning 1 am Vormittag des dritten Tages war die Situation im Wesentlichen genauso wie am Vortag. Der Ritter war gut vorbereitet und hatte eine recht klare Vorstellung davon, was die Mannschaft in den kommenden 4 Wochen schaffen könnte, denn so lange sollte der Sprint dauern. Das Aschenputtel verhielt sich ruhig, die gestern gezeigte Courage schien wie weggeblasen. Auch das Gespenst hielt sich dezent im Hintergrund. Die gestrige Bloßstellung seiner Schwächen, die Kenntnis der Backlog-Items betreffend, war ihm eine Lehre. Jetzt saß es nur noch ruhig da und hoffte, dass die anderen eine vernünftige Anzahl an Backlog-Items auswählten, die im ersten Sprint bearbeitet werden sollten. Die Hexe ließ regelmäßig verlauten, dass die Backlog-Items viel zu ungenau formuliert seien und dass man erst vernünftig schätzen könne, wenn die Aufgaben im Detail bekannt wären. Der Vorschlag des Großväterchens, die in der Diskussion herausgearbeiteten Details aufzuschreiben und an die Backlog-Items zu hängen, fand breite Zustimmung. Nach dem Mittagsmahl stattete der König der Gruppe einen Besuch ab. Er entschuldigte sich für sein Fehlen am Vormittag. Wichtige Regierungsgeschäfte hatten ihn abgehalten und auch jetzt hatte er nur 2 Stunden Zeit. Schnell ließ er sich vom Prinzen die Liste der für den ersten Sprint ausgewählten Backlog-Items präsentieren. Darunter fanden sich sehr spezielle Eigenschaften, beispielsweise eine flexible Konstruktion für ein eisernes Vorhängeschloss. Der König hatte aber ein ganz anderes Ziel. Deshalb schrieb er sein Sprint-Goal für alle sichtbar an die Schiefertafel. Eine einfache, aber schnell auf- und abbaubare transportable Falle. Dann machte sich der König wieder auf den Weg in sein Schloss. Zurück ließ er eine Mannschaft mit einem Sprint-Backlog, das nicht zum Sprint-Goal passte. Davon ließ sich aber niemand entmutigen. Gemeinsam machte man sich daran, die Auswahl der Backlog-Items an das Sprint-Goal anzupassen. Danach sollte für jedes Backlog-Item eine Liste von Aufgaben definiert werden. Aus dem Ritter sprudelten die Aufgaben nur so heraus. Unterbrochen wurde er nur vom Aschenputtel, das eine der genannten Aufgaben für falsch hielt. Nach einer kurzen Diskussion stellte sich heraus, dass das Aschenputtel wieder einmal recht hatte. Die Hexe lobte das Aschenputtel für seine Formulierungskünste, denn die angepasste Aufgabenbeschreibung wurde jetzt auch von der Hexe verstanden. Daraufhin meldete sich das Gespenst zum ersten Mal an diesem Tag zu Wort. Auch ihm sagte die neue Formulierung zu und ganz nebenbei erwähnte es, dass es die Beschreibung der anderen Aufgaben nicht verstehe und morgen ganz sicher nicht mehr wüsste, was damit gemeint war. Da blieb dem Prinzen nichts anderes übrig, als jede Aufgabe noch einmal durchzugehen, um bei Verständnisschwierigkeiten die Formulierungen anzupassen. Aus den für den Sprint ausgewählten Backlog-Items und deren Aufgaben wurde das Taskboard zusammengestellt und für alle gut sichtbar im Kaminzimmer postiert. Es wurde ein langer Abend, an dessen Ende ein Sprint-Backlog und Taskboard standen. Beim Abendessen waren alle guter Laune. Anschließend saß man noch bei einem Kelch Wein beisammen und zum ersten Mal stellte sich so etwas wie ein Gemeinschaftsgefühl ein. Beseelt von dieser Stimmung ging ein arbeits- und lehrreicher Tag zu Ende. Ja, wir haben ein Sprint-Planning ohne Product Owner gehabt. Also der König Sherman ist, wie man vielleicht erkannt hat, der Product Owner dieses Projekts. Und der konnte halt nicht. Das ist leider oftmals so, nützt aber nichts. Der muss nämlich die Verantwortung für das Sprint-Ziel übernehmen. Das ist, wie wir gesehen haben, schwierig, wenn man erst Backlog-Items aufschreibt, sie vielleicht sogar noch priorisiert und dann kommt plötzlich einer und grätscht dazwischen und sagt, ja, aber mein Ziel ist ein ganz anderes. Das, was das Team gemacht hat, war das Beste, was man in der Situation machen kann, nämlich einfach spontan agieren und sagen, okay, dann müssen wir halt nochmal umpriorisieren. Das hätte man sich aber sparen können. Aber da sieht man, dass dieses Team einfach noch keine Erfahrung mit Scrum hat. Aber ich finde, für den Anfang arbeiten die schon ganz gut damit, indem sie halt nicht sich sklavisch an irgendwas halten, was sie gar nicht kennen. Na gut, da kann man sich nicht sklavisch dran halten, aber zumindest versuchen sie halt sehr flexibel damit umzugehen und auf Veränderungen zu reagieren. Ja, bei der Task-Definition ist es halt auch ganz wichtig, dass die Tasks so definiert werden, dass sie von allen verstanden sind, denn wie wir später sehen werden, nimmt sich halt jeder jeden Morgen seine Aufgabe und kriegt sie von niemandem zugeteilt. Dazu muss man aber verstanden haben, was die Aufgaben eigentlich bedeuten. Und ich übernehme damit eigentlich die Verantwortung für die Realisierung des Produkts, also in diesem Falle der Drachenfalle. Aber noch haben wir ja an dieser Drachenfalle überhaupt nichts gemacht. Das sollte jetzt endlich mal losgehen. Fangen wir doch mal an mit einem Daily Scrum. Im ersten Sprint. Also genauer gesagt, eigentlich gehören die vorherigen Aktivitäten ja auch schon dazu, aber jetzt geht's richtig los. Als der Prinz am darauffolgenden Morgen zur verabredeten Zeit an das Taskboard trat, da traf er nur das Aschenputtel an. Der Ritter kämpfte auf dem Hof mit seinem Schwert gegen einen Mehlsack, um in Form zu bleiben, wie er sagte. Man möge aber schon ohne ihn beginnen. Das Gespenst lag in einer ruhigen Ecke in der Morgensonne und träumte. Das Großväterchen war noch in der Küche, um sich einen Kräutertee zu brauen, denn der ungewohnte Weinkonsum am Vorabend hatte ihn mit Kopfschmerzen erwachen lassen. Von der Hexe fehlte weit und breit jede Spur. Anstatt nach ihr schicken zu lassen, begann der Prinz seine Ansprache. Diese gemeinsame Runde, die wir ab heute jeden Morgen pünktlich um 10 Uhr abhalten wollen, nennt man Daily Scrum. Nutzt diese Runde, um euch darauf zu einigen, wer heute an welcher Aufgabe arbeiten wird. Mit diesen Worten trat er vom Taskboard zurück und gab es gewissermaßen in die Hand der Mannschaft. Kaum hatte der Prinz sich zurückgezogen, da stürmte der Ritter vor und begann, seinen Namen auf einige der Aufgabentafeln zu schreiben. Die kann ohnehin nur ich bearbeiten, habt ihr vorher gar keine Ahnung davon. sagte er in die Runde. Da hatte er die Rechnung aber ohne die Hexe gemacht, die genau in diesem Moment das Kaminzimmer betrat.
»Was fällt dir ein, Aufgaben für dich zu reservieren? Was glaubst du denn, wer du bist?«
keifte sie den Ritter an.
»Hier nimmt sich jeder für heute erstmal eine Aufgabe und dann sehen wir weiter.«
Die Hexe war unglaublich wütend. Ganz unerwartet bekam sie Unterstützung vom Prinzen, der den Ritter zwang, seinen Namen auf allen Aufgabentafeln auszulöschen. Stattdessen sollte sich reihum jeder eine Aufgabentafel nehmen und an dieser Aufgabe arbeiten. Als nächstes war das Gespenst an der Reihe. Es druckste herum und wusste nicht so recht, welche Aufgabe es sich nehmen sollte. Als der Ritter ihm eine einfache Tafel empfahl, griff es ohne zu zögern, aber auch ohne Überzeugung zu. Das Aschenputtel nahm sich eine der Tasks, die der Ritter zuvor mit seinem Namen versehen hatte. Das nahm dieser erstaunlich gelassen hin. Nun war es an der Hexe, sich eine Aufgabe zu nehmen. Ratlos stand sie vor dem Taskboard und las in aller Ruhe flüsternd die Aufgabentäfelchen vor. Nach geschlagenen 3 Minuten verkündete die Hexe endlich ihr Ergebnis.
»Ich weiß nicht, welche Aufgabe ich nehmen soll. Kann mir bitte noch mal jemand erklären, was wir im Einzelnen damit gemeint haben?«
Ein Stöhnen ging durch den Raum, das selbst die Hexe erschreckte. Kleinlaut verkündete sie schließlich, dem Gespenst bei dessen Aufgabe unterstützen zu wollen. Das hätte das Großväterchen am liebsten auch getan, aber er traute sich nicht. Deshalb nahm er sich eine Aufgabe, die er für angemessen hielt, nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer, und die er inhaltlich verstanden hatte. Der Prinz hatte sich dieses interessante Schauspiel aus der 2. Reihe angeschaut. Nun war er gespannt auf die echte Arbeit, in die sich jetzt alle stürzen konnten, denn jeder hatte ein Aufgabentäfelchen, um das er sich kümmern durfte.
Ja, Daily Scrum. Also für mich der Inbegriff der Übernahme von Verantwortung. Denn wenn ich da vorne eine Aufgabe abnehme, dann bin ich dafür verantwortlich. Und das tue ich halt jeden Morgen und nicht irgendwie für meine Woche schon vorher. Also wir hatten gestern einen interessanten Vortrag von Jens Koldewey über Wissensinseln. Das ist genau, das manifestiert sich darin, wenn ich anfange, auf solche Aufgabenkärtchen Namen zu schreiben von vornherein und sage, das kann ohnehin nur ich erledigen, dann habe ich eine Wissensinsel. Das heißt, da gibt es jemanden, der der Einzige ist, der so eine Aufgabe erledigen kann. Und wenn man das erkennt, dann sollte man anfangen, gegenzusteuern durch ein paar Programmierungen und andere Maßnahmen, die man dann da haben kann. Das ist für viele, die halt vorher noch nicht in agilen Projekten gearbeitet haben, unheimlich schwer, weil man eben ja, ganz bewusst Verantwortung übernehmen soll. Bisher war das dann immer so ein Projektleiter, der gesagt hat, du machst jetzt das und du machst das und du machst das, das. Das ist einfach. Dann nimmt man das erstmal, man ist ja quasi dazu gezwungen worden und wenn das alles so richtig funktioniert, dann war man ja nicht selber schuld. In dem Fall schon, wenn ich eine Aufgabe übernehme und sage, das mache ich jetzt innerhalb des nächsten Tages, üblicherweise sind die Aufgaben halt so klein, dass man sie innerhalb eines Tages abarbeiten kann, dann wird auch schon erwartet, dass man das tut. Das ist nicht schlimm, wenn man es nicht schafft, man muss es halt nachher nur begründen können und nicht sagen können, naja, ich habe einen halben Tag was anderes gemacht oder irgendwie habe ich dann mich mit Kollegen verquatscht. Und das ist das, was die Sache wirklich herausfordernd macht. Aber nützt nichts, wir wollen ja was erledigen. Also wir wollen ja ergebnisorientiert vorangehen. Und das gehört dazu, dass dieses Ergebnisorientierte sich in den Köpfen aller verankert. Und das funktioniert nur dann, wenn ich mich dafür verantwortlich fühle. Jetzt haben wir aber immer noch nichts gemacht, ne? Jetzt wollen wir mal wirklich ans Werk gehen. Der Ritter verzog sich unverzüglich in die Schreibstube, die für die Durchführung der Planungs- und Konstruktionsaufgaben eingerichtet worden war. Hier fand er alle Utensilien vor, die er für seine Aufgabe benötigte. Er sollte den Transportmechanismus entwickeln, der einen schnellen Auf- und Abbau der ersten, noch sehr einfachen Drachenfalle ermöglichte. Das war eine Aufgabe ganz nach des Ritters Geschmack. Knifflig und von großer Bedeutung für das Projekt. Deshalb gab er sich besondere Mühe. Sein Transportmechanismus sollte so kompliziert wie möglich aussehen, um den Rest der Mannschaft von den besonderen Fähigkeiten des Ritters endgültig zu überzeugen. Außerdem sollte der Mechanismus nicht nur für die erste, einfache Version der Falle funktionieren, sondern auch schon für die späteren Fallen gerüstet sein. Die Idee, mit einer einfachen Falle zu beginnen, hielt der Ritter ohnehin für falsch. Seiner Meinung nach bedeutete das einen Rückschritt, denn über das Stadium einfacher Fallen waren bereits die Gesellen im ersten Lehrjahr hinaus. Der Ritter dachte immer einen Schritt weiter als die anderen. Er hatte bereits eine Vorstellung von der endgültigen Drachenfalle und jede dieser Funktionen wollte er zumindest in Ansätzen in dieser ersten Falle verwirklicht sehen. Das Großväterchen kümmerte sich um die Farbgebung der Falle.
Dazu musste er die Sehgewohnheiten der Drachen studieren. Eine gute Gelegenheit, um nach vielen Jahren mal wieder eine Fallenwerkstatt zu betreten. Er entschied sich für jene Werkstatt, in der er früher gearbeitet hatte. Begrüßt wurde das Großväterchen von einem Fallenbaumeister. Der führte den alten Mann erst einmal durch die ganze Fabrik. Das Großväterchen hätte noch Stunden verbringen mögen, aber es hatte eine Aufgabe übernommen, die erledigt werden musste. In der Lackiererei fand er die richtigen Ansprechpartner und bald saß der rüstige Alte über vielen Papieren und Mustern. Er schrieb und schrieb, so viel wie schon lange nicht mehr in seinem Leben. Das war anstrengend und dementsprechend lang waren die Pausen, die er für ausgedehnte Entdeckungsreisen durch die Fabrik nutzte. Als der Abend aber wie immer Land hereinbrach, war das Großväterchen noch lange nicht fertig. Es verabredete sich mit den Mitarbeitern der Lackiererei für den nächsten Morgen. Das Gespenst und die Hexe hatten die Aufgabe, die genauen Maße, also Minimum, Durchschnitt und Maximum, aller bekannten Drachenrassen in Erfahrung zu bringen und zu dokumentieren. Da saßen sie nun und wussten nicht, wie und vor allem wo sie beginnen sollten. Dabei hätten auch sie nur den Drachenfallenwerkstätten einen Besuch abstatten müssen, denn dort waren diese Informationen vorhanden und abrufbar. Auf diese naheliegende Idee kamen die beiden aber nicht. Das Gespenst hatte außerdem Angst davor, sich mit den Fallenbaumeistern unterhalten zu müssen. Die Hexe war der Meinung, dass es sich kaum lohnte, sich in diese Aufgabe einzuarbeiten, da sie in der kommenden Woche für 3 Tage zu einem Hexentreffen reisen wollte. Dabei fiel ihr ein, dass der Prinz von diesem Termin noch gar nichts wusste. Das Aschenputtel kümmerte sich um die grundlegende Konstruktion der Falle. Dazu musste es eng mit dem Ritter zusammenarbeiten. Der aber war in die Details seiner Transportkonstruktion vertieft und hatte keine Zeit. Das Aschenputtel wollte seinerseits keine Zeit verlieren und wählte einen Entwurf, der einfach genug war, um die Transportkonstruktion gegebenenfalls schnell und einfach anpassen zu können. Deshalb entschied es sich für eine simple Käfigkonstruktion. Die war schnell gezeichnet und beschrieben. Offen war lediglich, wie groß der maximale Abstand der Gitterstäbe sein durfte. Hexe und Gespenst waren bei der Beantwortung dieser Frage keine große Hilfe. Glücklicherweise traf das Aschenputtel auf dem Hof das Großväterchen. Der Tag in der Fabrik hatte die alten grauen Zellen ordentlich in Schwung gebracht und so konnte das Großväterchen dem erstaunten Aschenputtel für alle Fragen Rede und Antwort stehen. Flugs entschwand es wieder in die Schreibstube, um sein Tagwerk zu vollenden. Das Großväterchen genoss das Abendessen, gönnte sich noch einen kleinen Kelch Wein und ging vergnügt ins Bett. Ja. Keep it simple, stupid. Also es nützt nichts, Dinge zu entwickeln, die ich vielleicht irgendwann mal brauche, sondern es ist besser, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich gefordert ist. So entwickle ich mit Sicherheit nichts für die Tonne. Das ist ja durchaus auch in einem persönlichen Interesse. Also ich entwickle ungern für die Tonne. Das andere, was wir hier sehen, ist, dass es schwierig ist, wenn man paar Programmierung oder paar Entwicklung in diesem Falle betreibt und dabei die Teammitglieder so zusammenstellt, dass zwei unsichere Kameraden dann gemeinsam ein Paar bilden. Da wäre es sinnvoller oder auch sicherlich Aufgabe des Scrum Masters, sowas zu erkennen und dann die Paarbildung so ein bisschen positiv zu beeinflussen. Das macht er dann auch irgendwann noch, aber man sieht, wie schnell das dann in die Hose gehen kann. Die müssen ja nicht mal den Scrum Master fragen oder irgendwie um Hilfe suchen, sondern sie könnten ja auch ihre anderen Teammitglieder befragen. Aber auch das trauen sie sich halt noch nicht, weil sie halt der Meinung sind, naja, so ein Ritter ist halt schon eine Koryphäe. Aber gucken wir mal, wie es am zweiten Tag aussieht. Willkommen zum zweiten Daily Scrum, sagte der Prinz am nächsten Morgen zu seinem Team. Das war die 10 Uhr Klingel. Und übergab das Wort an das Gespenst, das zu seiner Linken schwebte. Der Kleingeist stotterte vor sich hin. Er wiederholte zunächst die Aufgabe, die er sich gestern genommen hatte. Dann erklärte er, dass weder er noch die Hexe wüssten, wie man diese Aufgabe angehen sollte. Und warum habt ihr dann niemanden gefragt, wollte der Prinz wissen? Schweigen. Na gut, ich schlage vor, dass ihr heute die Drachenfallenfabriken besucht, um dort die nötigen Informationen einzuholen. Morgen möchte ich dann eure Ergebnisse hören. Jetzt war der Großvater an der Reihe. Er griff das Thema Drachenfallenfabriken auf und berichtete ausführlich vom gestrigen Besuch seiner alten Wirkungsstätte. Diese Erzählung hätte noch Stunden gedauert, wäre der Prinz nicht eingeschritten. Das Großväterchen hatte ein schlechtes Gewissen, weil es seine Aufgabe nur zur Hälfte erledigt hatte und den heutigen Tag noch benötigte, um sie zu Ende zu führen. Aber der Prinz sagte beruhigend, dass er sich über den beachtlichen Fortschritt sehr freue. Der Ritter hatte heute Morgen seine Rüstung poliert, offensichtlich um sich sprichwörtlich im Glanz des eigenen Ruhmes zu sonnen. Er erläuterte die geniale Konstruktion, die er sich für diese und zukünftige Generationen von Drachenfallen überlegt hatte. Bewusst beiläufig erwähnte er die eine oder andere Aufgabe, die er parallel zu seiner eigentlichen Aufgabe in Angriff genommen hatte, obwohl es dafür gar keine Täfelchen gab. Als der Ritter seine Rede beendet hatte, schaute er erwartungsvoll in die Runde. »Seid ihr denn mit eurer Aufgabe, einen Transportmechanismus zu entwickeln, fertig geworden?«, fragte der Prinz.
»Nicht ganz, euer Durchlaucht, aber fast. Zwar weiß ich noch nicht, wie das mit Aschenputtels Fallenentwurf zusammenpassen soll, aber das dürfte eine Kleinigkeit sein.«
»Und habt ihr euch auch schon Gedanken darüber gemacht, wie man den Auf- und Abbau testen kann?«, wollte der Prinz wissen. Der Ritter war beleidigt, dass er nur profane Fragen gestellt bekam, anstatt mit Lob überschüttet zu werden.
»Ein guter Entwurf benötigt keine Tests«, behauptete er.
Das sah der Prinz ein wenig anders und er verlangte vom Ritter, dass dieser heute mit dem Aschenputtel zusammenarbeiten sollte, um Falle und Transportmechanismus aufeinander abzustimmen und Vorkehrungen für den Test zu treffen. Der Ritter atmete tief durch, schluckte seine Enttäuschung herunter und willigte ein. Das Aschenputtel stellte eine bewusst einfache Konstruktion vor, wies auf die gute Zusammenarbeit mit dem Großväterchen hin und fragte, welches Material man für die Falle verwenden wolle. Das hätte schließlich Einfluss auf die Lackierung. Weil alle nur mit den Schultern zuckten, vertagte man sich in dieser Frage auf morgen. Der Prinz wollte das Daily Scrum gerade beenden, als es an der Tür klopfte. Der Prinz öffnete und es hereintrabte ein Einhorn. »Seid gegrüßt. Ich bin Bumaraya, Einhorn aus dem Lande Scrum. Ich bin gekommen, um euch bei eurer großen Aufgabe zu unterstützen.«
»Herzlich willkommen, werte Bumaraya«, erwiderte der Prinz. »Wir sind so froh und dankbar, dass du wohlbehalten hier in Wie-Immer-Land angekommen bist.« Dann stellte er die Musketiere vor. Danach bat der Prinz das Einhorn in den Speisesaal, um es kurz über den Stand der Dinge zur Kenntnis zu setzen. Das Einhorn hörte geduldig zu und fragte an der einen oder anderen Stelle nach, hielt sich mit Ratschlägen aber zurück. Beim Verlassen der Schreibstube überreichte ein königlicher Bote dem Prinzen eine Depesche. Der Prinz brach das königliche Siegel, rollte das Blatt auseinander und las. Mit sorgenvoller Miene wandte er sich an das Einhorn. »Im Süden unseres Landes hat es heute Morgen einen Drachenangriff gegeben. Obwohl dort eine Falle der neuesten Generation zum Einsatz gekommen war, gelang es den Drachen, ihren gefangenen Artgenossen zu befreien. Nun herrscht helle Aufregung am Hof. Der König verlangt, dass wir ihm so schnell wie möglich eine funktionierende Falle präsentieren. Was sollen wir nur tun?«
»Zunächst einmal die Ruhe bewahren«, sprach das Einhorn mit sanfter Stimme. »Wir machen wie geplant weiter, denn der Sprint ist geschützt. Allerdings müssen wir für unsere Konstruktion die neue Taktik der Drachen berücksichtigen. Deshalb solltet ihr dafür sorgen, dass die Drachenfalle unverzüglich zur Sommerresidenz gebracht wird.« Das leuchtete dem Prinzen ein. Er setzte sofort ein entsprechendes Schreiben auf und ließ es vom Boten ins Schloss bringen.
Das war spannend, oder? Also, was haben wir gelernt? Persönliche Profilierung, klar, ist fehl am Platze. Also, wir haben eine Teamleistung und die soll auch als Team bewertet werden. Und wenn einer ganz tolle Leistung dazu beigetragen hat, ist es schön, aber auch nicht mehr. Das andere Wichtige ist, dieses Daily Scrum soll durchaus als Informationsaustausch dienen, aber wirklich nur knapp. Also ich will halt wissen, was die anderen gemacht haben und was sie machen werden, aber nicht, wie mein gestriger Tag im Detail aussah und was mir an dieser Fallenwerkstatt so gut gefallen hat. Aber das Wichtigste ist halt, dass man auf äußere Ereignisse nie unüberlegt reagiert. Also das ist der Klassiker in vielen Projekten. Dann kommt irgendwer reingeschnallt und sagt, hier ganz wichtig und muss jetzt und überhaupt. Und alles lässt die Stifte fallen oder die Tastatur, je nachdem, und sagt, okay, machen wir jetzt das. Also ich komme voll aus meinem Flow raus, den ich vielleicht schon gerade hatte, und versuche irgendwas anderes umzusetzen, was dann aber nur reaktiv ist und einfach völlig überhastet ist. Und vielleicht auch gar nicht zielgerichtet. Also man darf ja Aktivität nicht mit Fortschritt verwechseln. Das ist nicht immer dasselbe. Viele Manager glauben das, Aktivität ist gut, aber man muss immer dahinter gucken, ob das wirklich dem Fortschritt dient. Wir haben gesehen, dass die Hexe und das Gespenst auch noch so ein bisschen unsicher sind. Da hat das Einhorn, was ja jetzt endlich da ist, also jetzt wird ja auch hoffentlich alles ein bisschen besser, wo man halt mal so einen Scrum-Experten im Hause hat, hat da durchaus Ideen, was man denn da machen könnte.
Am nächsten Tag stand der Prinz ungewöhnlich früh auf, um allein durch den Garten der Sommerresidenz zu spazieren. Er brauchte einen klaren Kopf, denn er wollte nach dem Daily Scrum zuerst die Hexe und dann das Gespenst zum One-on-One einladen. Diese Idee stammte vom Einhorn. Ihm hatte Prinz Rollo von seinen beiden Problemfällen erzählt und nun war er fest entschlossen, die beiden gut in die Mannschaft zu integrieren.
Was heißt das? Also, der Prinz setzt sich halt sowohl mit der Hexe als auch mit dem Gespenst in einem Vier-Augen-Gespräch zusammen. Das klingt erstmal brutal. Das hat er auch immer gedacht, das ist ja die letzte Maßnahme, die man überhaupt erst ergreifen darf. Aber man kann das ja auch positiv sehen. Er kümmert sich halt wirklich intensiv um seine Teammitglieder. Und damit es nicht so auffällt, dass er eigentlich nur mit den beiden reden möchte, kann man das ja auch so gestalten, dass man das zu einem regelmäßigen Habitus werden lässt, dass man mit allen immer der Reihe nach spricht. Und schon bekommt so eine vordergründig harsche Maßnahme dann eine ganz andere Bedeutung. Und die beiden öffnen tatsächlich dann auch in diesem Gespräch ihr Herz und gemeinsam beschließt man dann Maßnahmen. Also man schließt also einen mündlichen Vertrag. Der sieht so aus, dass halt die Hexe mit dem Einhorn viel zusammenarbeiten wird, um noch ein bisschen mehr über Scrum zu lernen, weil das ist das, was sie so ein bisschen verunsichert. Diese neue Methodik und diese Vorgehensweise kennt sie halt nicht und sie kann das nicht einschätzen, was das bedeutet. Sie kennt sich auch fachlich nicht aus, da sollte sie eigentlich mit dem Ritter zusammenarbeiten, aber das hat sie dann doch abgelehnt und sagt, sie soll erst mal ein bisschen Scrum lernen und dann kann sie sich ja noch mit dem Fallenbau beschäftigen. Beim Gespenst war es halt ähnlich, da war diese Unsicherheit halt da und auch da sollte halt dann dieses Einhorn, was ja dann wirklich ein guter Coach ist, sollte dem halt unter die Arme greifen. So, jetzt springen wir mal so ein bisschen an das Ende des ersten Sprint und schauen uns mal den Sprint Review an.
Der König zog sich aus Zeitgründen immer mehr aus dem Projekt zurück, sehr zum Leidwesen seines Sohnes. An einem Punkt aber blieb der Prinz auf Anraten des Einhorns unnachgiebig. Der König sollte unbedingt zum Sprint Review erscheinen. Dort wollte das Team die Arbeitsergebnisse des ersten Sprints vorstellen. Nach langem Hin und Her willigte der König schließlich ein. Es gelang sogar, einen Termin zu finden, der zeitlich mit dem Ende des ersten Sprints zusammenfiel. Die Musketiere hatten sich gut auf das erste Review vorbereitet. Ausgehend vom Sprint Goal hatten sie überlegt, was man dem König alles zeigen wollte. Das war im Grunde genommen ganz einfach. Man hatte eine erste einfache Version der Falle fertiggestellt, die schnell auf- und abgebaut werden konnte. Das wollte man dem König demonstrieren und ihm anschließend ein paar Details der Falle erläutern, beispielsweise die Farbgebung. Der Ritter hatte angeboten, die Präsentation der Falle zu übernehmen, doch zum Entsetzen von Gespenst und Hexe forderte das Einhorn, dass in diesem Review jeder eine Rolle übernehmen sollte, indem er allein oder zu zweit ein Backlog-Item präsentierte. »Wie soll ich denn die Farbgebung der Falle präsentieren?«, fragte das Großväterchen. »Die kann man doch nur zeigen und das ist nichts Besonderes.« Das Einhorn hatte eine Idee. »Wie wäre es, wenn du alle deine Probelackierungen mitbringst, die du verworfen hast?« Die legen wir ins Gras, in ein kleines Maisfeld und auf sandigen Boden. Dann sieht der König, dass sich die Farben zu stark vom Untergrund abheben und deshalb für einen Drachen leicht zu orten sind. Die Hexe hatte ein ganz ähnliches Problem. Wie sollen wir denn die Dimensionen der verschiedenen Drachenrassen zeigen, wollte sie vom Einhorn wissen. Ganz einfach, lautete die Antwort, indem ihr ein Modell des kleinsten Drachen baut. Eigentlich bräuchten wir auch ein Modell des größten Drachen, aber das ist ein wenig zu aufwendig. Es reicht, dessen Dimensionen zu erwähnen und zu zeigen, dass die Falle groß genug ist, um ein solches Exemplar zu fangen. Aber unsere Falle ist doch viel zu klein, um einen großen Drachen zu fangen, warf das Gespenst ein. Stimmt, sagte das Einhorn. Ich hatte ja ganz vergessen, dass die erste Version unserer Falle nur für kleine bis mittelgroße Drachen geeignet ist. Das müsst ihr auf jeden Fall erwähnen. Endlich war der große Tag gekommen. König und Hofmarschall saßen gemeinsam im Hof der Sommerresidenz, vor sich die Falle, die mit einem Tuch vor neugierigen Blicken geschützt war. Der Prinz fand ein paar einleitende Worte und dann waren die Musketiere an der Reihe. Das Gespenst enthüllte die zusammengelegte Falle, die aussah wie ein Stapel Holzlatten. König und Hofmarschall waren zunächst wenig beeindruckt. Das änderte sich aber schlagartig, als der Ritter und das Aschenputtel die Falle in Windeseile aufgebaut hatten. Genauso schnell bauten sie die Falle wieder ab und erneut wieder auf. Nun stand sie da. Und zum ersten Mal sahen alle Musketiere, was sie in den vergangenen Wochen gemeinsam geschaffen hatten. Auf die Frage des Hofmarschalls, warum die Falle eine so hässliche Farbe habe, erläuterte der Großvater mit seinen Farbmustern die Entwicklungsgeschichte des Anstrichs. Als dann die Hexe zeigte, dass selbst das kleinste bekannte Drachentier nicht durch die Gitterstäbe hindurchpasste, waren König und Hofmarschall sehr angetan. Der König hatte aber noch ein paar kritische Fragen. Als er wie erwartet die geringe Größe der Falle ins Gespräch brachte, verwies das Gespenst ohne zu zögern auf das Backlog-Item, in dem festgelegt worden war, dass man zunächst nur kleine und mittelgroße Drachen berücksichtigen wollte. Jetzt war der König zufrieden. Lobend erwähnte er den Teamgeist und die Tatsache, dass man ihm tatsächlich eine funktionierende Falle hatte vorführen können. Da fiel auch dem Hofmarschall ein Stein vom Herzen. Pünktlich zur vorgesehenen Zeit war das Review beendet. Der Prinz wies noch auf das Taskboard und das Burndown-Chart hin, auf dem man den Fortschritt des Prinz gut erkennen konnte. Dann verabschiedete er seinen Vater und den Hofmarschall, die sich sehr vergnügt auf den Weg zurück ins Schloss begaben. Das gemeinsame Mittagsmahl geriet zur spontanen Feier. Alle Musketiere waren sehr euphorisch, denn sie spürten plötzlich den Teamgeist, der sich im Laufe des Reviews voll entfaltet hatte. Selbst der Ritter musste zugeben, dass sich Hexe und Gespenst wacker geschlagen hatten. Alle waren stolz auf dieses Ergebnis und auf das Lob des Königs. Und sie waren gespannt auf den Nachmittag, der im Zeichen der kontinuierlichen Verbesserung stand und den interessanten Namen Retrospektive trug. Also wir haben im Team was erarbeitet, also präsentieren wir das und zeigen es auch im Team und sind ja auch gemeinsam stolz darauf. Und das andere ist, man muss manchmal ein bisschen suchen, um präsentationstaugliche Formen oder Formen zu finden, mit denen man vermeintlich nicht präsentationstaugliche Dinge dann doch präsentieren kann. Also so mit dem Farbanstrich, das ist ein Beispiel. Also man muss manchmal ein bisschen suchen, aber es lohnt sich, weil natürlich diejenigen, die halt so ein Projekt einen Auftrag geben, auch was dafür sehen wollen. Und meine Erfahrung ist, es funktioniert fast immer. Auch in technischen Basisprojekten kann man durchaus Dinge zeigen. Aber schauen wir uns mal an, was das Team jetzt meint, selber daraus gelernt zu haben. Retrospektive. Achso, jetzt habe ich etwas vergessen. Meine Güte, wir haben ein Review gehabt. Wir haben eine Verantwortung übernommen für ein Ergebnis. Aber das nur so ganz schnell eben nebenbei. Jetzt kommt das Spannende, die Retrospektive. Man traf sich wieder im Kaminzimmer und schloss alle Türen. Jeder war immer noch gut gelaunt, eine Folge des Reviews am Vormittag. Zunächst sollte jeder ein paar Ereignisse benennen, die aus seiner Sicht einen Einfluss auf den vergangenen Sprint hatten. Das klang ganz einfach, erwies sich aber für einige Musketiere als echter Kraftakt. Das Gespenst wusste überhaupt nicht, was für eine Art von Ereignissen gemeint war. Es hatte Mühe, sich überhaupt an einzelne Ereignisse aus dem vergangenen Sprint zu erinnern. Das Aschenputtel war ebenfalls unsicher, fand aber ein paar Dinge, die aus fachlicher Sicht bemerkenswert waren. Persönliche Ereignisse behielt es lieber für sich. Die Hexe sagte nur einen Satz.
Abgesehen davon, dass mir eines Morgens ein Glas mit Kräutertee umgekippt ist, kann ich mich an nichts Bemerkenswertes erinnern.
Offensichtlich hatte die Hexe keine Lust auf diese Übung. Zum Glück kam als nächstes das Großväterchen an die Reihe. Dessen wichtigstes Ereignis blieb allen noch lange im Gedächtnis. Ich bin immer noch ganz gerührt, wenn ich an den Moment denke, in dem ich zum ersten Mal nach vielen Jahren wieder durch das Tor zu meiner alten Fallenwerkstatt gegangen bin. Es war wie eine Reise in die Vergangenheit und wurde zu einer Reise in die Zukunft, denn es hatte sich im Laufe der Jahre unglaublich viel getan. Vieles habe ich noch nicht verstanden und manches will ich auch gar nicht verstehen, aber ich freue mich, dass ich diesen Schritt gewagt habe. Und ich bin euch dankbar, dass ihr mich in eure Mannschaft aufgenommen habt und so gut unterstützt. Danke. Mit diesen Worten setzte sich das Großväterchen wieder. Verstohlen wischte es sich eine Träne aus dem Augenwinkel, aber das sah niemand, weil der Prinz aufgestanden war und das Augenmerk auf eine Schiefertafel gelenkt hatte, die überschrieben war mit »Was lief gut?« Bei der Suche nach Dingen, die im vergangenen Sprint gut gelaufen waren, kamen einige interessante Themen zutage. Das Aschenputtel hob den Erfolg des Planning Poker hervor. Ihm gefiel, dass das Ergebnis der Schätzung eine Teamentscheidung war, sodass sich niemand alleine rechtfertigen musste. Die Diskussion der einzelnen Backlog-Items förderte zudem das gemeinsame Verständnis. Überhaupt zeigte sich das Aschenputtel überrascht, dass alle recht gut über den Gesamtprojektstand Bescheid wussten. Das war auch dem Großväterchen angenehm aufgefallen. Der Ritter freute sich darüber, dass das Einhorn zur Mannschaft dazugestoßen war. Und alle erwähnten anerkennend, dass der Prinz seine Sache sehr gut gemacht hatte. Lächelnd ging der Prinz daraufhin zu einer zweiten Schiefertafel, auf der stand, was können wir verbessern? Nun waren alle aufgefordert, konstruktiv Kritik am vergangenen Sprint zu üben. Interessanterweise fiel den meisten der Tadel viel leichter als das Lob. Dementsprechend war die zweite Schiefertafel am Ende der Retrospektive voller als die Liste der Dinge, die gut gelaufen waren. Der Ritter war beispielsweise der Meinung, dass das Planen viel zu lange dauerte. Er bevorzugte eine pragmatischere Vorgehensweise, die er mit der Aussage »Machen statt Reden« auf den Punkt brachte. Die Hexe bemängelte die Kommunikation in der Gruppe. Außerdem äußerte sie Kritik an der Definition der Backlog-Items und der daraus abgeleiteten Aufgaben. Sie wollte gerade mit ihrer Kritik so richtig loslegen, da rief ein Gong zum Abendessen. Der Prinz hatte zur Feier des Tages ein besonderes Mahl herrichten lassen. Da er das gute Essen nicht kalt werden lassen wollte, musste er die Retrospektive an dieser Stelle abbrechen. Er vertagte sie auf irgendwann im nächsten Sprint. Davon konnte ihn auch das Einhorn nicht abbringen. Um nichts zu vergessen, forderte der Prinz eine saubere Abschrift der beiden Schiefertafeln. Da protestierte das Einhorn erneut. Es sah die Sicherheit der Retrospektive gefährdet, weil es sich vorstellen konnte, dass der Prinz die Tafeln dem König zeigen wollte. Deshalb schnappte sich das Einhorn die Tafeln und verschloss sie in seiner Schlafkammer. Erschöpft, aber leider ergebnislos, gingen die Musketiere in den Speisesaal und ließen sich das gute Essen schmecken. Chance beinahe genutzt.
Also, die Retrospektive dient dazu, Verantwortung für den Prozess zu übernehmen, für die Verbesserung des Prozesses, die kontinuierliche Verbesserung des Prozesses. Es nützt also nichts zu sagen, naja, jetzt haben wir Scrum und da arbeiten wir jetzt nach, sondern wichtig ist halt, dass man guckt, dass man das, was man da tut, auch mal wieder kritisch hinterfragt und das eben nicht am Ende eines Projekts, also diese Lessons Learned Geschichten am Ende von Projekten kennen viele. Die Frage ist, ob man dann auch wirklich was draus lernt und auch beim nächsten Projekt die Dinge besser macht. Aber warum nicht das eben am Ende einer jeden Iteration machen und dann direkt daraus Maßnahmen ableiten. Auch nicht alles, was mir auffällt, zu versuchen, dann im nächsten Sprint besser zu machen, sondern genau wie ich das für mein Produkt mache, werde ich auch diese Impediments, so nennt man die Hindernisse, werde ich halt aufschreiben, priorisieren und dann halt die am höchsten Prioren dann versuchen, im nächsten Sprint abzustellen, um eben nicht nur mich fachlich voranzubewegen, also einen fachlichen Fortschritt zu haben, sondern auch einen Fortschritt in meiner Arbeitsweise. Damit ist der Verantwortungskreis schon mal voll. Aber das Projekt ist ja noch nicht zu Ende. Also wir springen jetzt noch mal ganz, ganz weit. Und dann ist die Frage. Kaum zu glauben, dass seit dem Einzug der Musketiere in die Sommerresidenz fast ein halbes Jahr vergangen war. Wie fremd wir einander damals waren und wie blind wir heute aufeinander vertrauen können, dachte der Prinz bei seinem morgendlichen Spaziergang. Heute ging er nicht wie sonst direkt in das Kaminzimmer, sondern machte erst einen Abstecher zur großen Scheune. Dort stand das endgültige Modell der Drachenfalle, mit dem man in die Serienfertigung gehen wollte. Aber erst musste der König seinen Segen geben. Der Prinz konnte es kaum erwarten, heute, am Ende des sechsten Sprints, dieses Meisterwerk vor den Augen des Königs und des Hofmarschalls zum Leben zu erwecken und einen leibhaftigen Drachen zu fangen. Das war die Idee des Ritters gewesen, der ein Faible für die große Dramaturgie entwickelt hatte. Dank seiner guten Vernetzung in der Gilde der Ritter, war es vergleichsweise einfach gewesen, einen Drachen für diese Demonstration auszuborgen. Für seine Musketiere hatte der Prinz noch eine Überraschung parat. Der König wollte nämlich zu Ehren der tapferen Scrum-Mannschaft, die dieses Wunderwerk geschaffen hatte, die neue Drachenfallen-Generation auf den Namen Musketier taufen. Nun war der Prinz gespannt auf die Reaktionen, wenn der König dieses Geheimnis lüftete. Das Review wurde ein voller Erfolg und dieser Erfolg setzte sich fort, als die Baupläne für die Drachenfalle Musketier an die wie immer Länderwerkstätten verteilt worden waren. Auch die Musketiere selbst verteilten sich auf die Werkstätten und standen den Fallenbaumeistern beratend zur Seite. Als die ersten Fallen an Kunden im In- und Ausland ausgeliefert wurden, wartete man gespannt auf die Resonanz. Sie war überwältigend
und resultierte in einem Auftragseingang, wie ihn die Fallenbauer noch nicht erlebt hatten.
Das klingt jetzt ein bisschen nach Märchen, oder?
Kann aber passieren, wenn man die Softwareentwicklung nach agilen Methoden ernst nimmt und wirklich dann für all diese Dinge, die ich jetzt so im Laufe der letzten knappen Stunde hier vorgestellt habe, dann auch wirklich Verantwortung übernimmt, dann kann das funktionieren. Und wenn man all diese anderen Dinge berücksichtigt, dass man eben sich auf die wesentlichen Sachen konzentriert, dass man als Team zusammenarbeitet, dann ist das nicht unmöglich. Und auch wenn es hier nur ein Märchen war, so bin ich der Meinung, dass man, dass jeder von Ihnen, von euch, wahrscheinlich den einen oder anderen dieser Darsteller hier durchaus auch wiedererkennt und wahrscheinlich auch bei sich im Unternehmen Kollegen hat, die ähnlich sind. Und meine Message ist einfach nur, man muss schon gucken, dass man die Leute eben als, also nicht treat developers as adults, sondern einfach als Individuen betrachtet. Erwachsene sind ja auch nicht alle gleich. Deswegen ist es mir eigentlich wichtiger zu sagen, wir haben es mit Individuen zu tun und jeder braucht einfach einen anderen Umgang oder eine andere Umgangsform. Sicherlich wird man über eine Teamkultur irgendwie so einen kleinen gemeinsamen Nenner finden, aber darüber hinaus muss man auch damit umgehen können, dass Menschen einfach anders sind als man selbst. Ja, und wenn sie nicht gestorben sind, dann scrummen sie wahrscheinlich noch heute. Und wer dafür noch nicht genug hat, der kann ja gerne unten mal beim D-Punkt Verlag gucken und das Ganze dann noch ausführlicher erwerben. Damit ist die Geschichte am Ende, aber hoffentlich noch Fragen vorhanden. Nee, das ist ja schön. Ja.
Warum macht es dann keinen Sinn, auch spezielle Aufgaben einzelnen Teammitgliedern zu geben, wo man sagt, jeder hat der eine oder andere Stärke? Obwohl Sie vielleicht gerne mal eine Antwort auf die
provokante Frage. Ich hätte den Begriff Wissensinseln reingebracht. Also man muss eine Balance finden. Es ist sicherlich nicht so, dass ich in einem Team irgendwann an den Punkt komme, dass jeder alles machen kann. Ich muss aber nicht das andere Extrem anstreben, dass ich halt jeden zu einem Experten auf einem Gebiet mache. Denn was passiert, wenn die Expertin ausfällt, aus welchen Gründen auch immer? Dann habe ich ein Problem. Deswegen muss ich halt gucken, dass ich, ja, wenn man kann es sicherlich als Expertenteams dann betrachten, aber letztendlich geht es ja nicht darum, Experten herauszubilden, sondern wirklich ein Teamwissen zu schaffen, was eben aus mehr als einer, also wo jedes Thema von mehr als einer Person abgedeckt wird. Das ist die Herausforderung. Also diese generalistischen Spezialisten, die irgendwie alles können, die werden auch, glaube ich, nicht wirklich gefordert. Also das steht zwar gerne mal in der Literatur, aber ich halte es für unrealistisch. Da war noch eine Frage.
Hat sich erledigt mit dem Nebensatz. Wissensgebiete nicht nur durch eine Person abdecken. Das Ganze über das Wissensgebiet aufziehen und nicht über die Person. Das ist eigentlich
ja. Schlüssel. Genau. Das ist das Wesentliche daran. Ich habe gestern auch eine schöne Art der Darstellung gelernt. IT Agile hat das in einem Projekt gemacht. Die haben halt mal die verschiedenen Gebiete, die in einem Unternehmen von Software abgedeckt wurden, also von eigenentwickelter Software, haben sie einfach mal aufgemalt. Und dann gab es eine Umfrage der Entwickler oder an alle Entwickler, die sollten halt sagen, wie sehr sie sich in diesen verschiedenen Gebieten auskennen. Und dann konnte man über so Ampelfarben nachher darstellen, wie viele Entwickler sich in all diesen Gebieten tatsächlich gut auskennen. Da gab es halt ein Gebiet, da kannte sich nur einer aus. Da stand aber nicht drauf, wer. Und das ist auch wesentlich. Also das soll einfach nur mal das Bewusstsein dafür schaffen, da haben wir offensichtlich ein Problem. Da müssen wir also noch mehr Leute mit diesem Wissen versorgen. Keine Fragen mehr offen, das ist schön. Dann viel Spaß und Erfolg mit agilen Projekten. Danke.